Es gibt eine professionalisierte Sicht auf kommunale Entwicklung, auf kommunale Analyse und auf alles, was an gesellschaftspolitischen Ereignissen dort stattfindet. Und man kann sagen, dass sich Zivilgesellschaft professionalisiert hat. Das ist der Punkt. Das scheint nicht jeder so bewusst zu sein, was für ein Schatz das eigentlich ist. Also nicht mit initiativ gesteuerter Interesse zu tun zu haben, das eben ein Einzelinteresse ist und was erstmal, sagen wir mal, mit wenig Impulskontrolle, sag ich mal, Sozialpädagogen, wenig Impulskontrolle daherkommt, sondern mit Menschen, die sich Gedanken machen, wie sind die Ziele innerhalb einer kommunalen Gesetzgebung, innerhalb einer kommunalen Lebens umzusetzen. Das wissen die einfach. Die wissen, welche Gremien anzurufen sind, welche Bürgerinnen sich dafür interessieren, wie man sie sozusagen zu einer arbeitsfähigen Gruppe bekommt, die dann eben auftreten kann, tatsächlich mit einem anderen Interesse, als es Verwaltung vielleicht hat oder Politik. Und da liegt, glaube ich, der Hund begraben, wo die negativen Entwicklungen losgehen, dass sich also Verwaltung und Politik einer Bürgerinnenschaft gegenüber sieht, die nicht vorgeführt werden kann, sondern die mit dem gleichen Arbeitsmaterial, also mit der kommunalen Gesetzgebung und mit gesellschaftspolitischer Einsicht anders entwickeln will und das professionell sozusagen argumentieren kann. Das gefällt denen nicht. Die anderen Entwicklungen, die wir von außen auszuhalten hatten, sind Bedrohungs- und sagen wir mal, Behinderungsideen, die nicht aus der Verwaltung oder auch nicht aus der fördergeldgebenden Politik kamen, sondern tatsächlich von politischen Gegnern wie der NPD, deren Kameradschaften, deren Vorfeldorganisationen bis eben heute auch zu rechtspopulistischen Parteien und den vielen neofaschistischen Kleinstparteien, die es da in Sachsen gibt, die tatsächlich Kolleginnen bedrohen, deren Netzwerke bedrohen. Also an Leib und Leben und auch an Gesundheit. Und das ist eigentlich ein Zustand, der dem Staat deutlich macht, dass er da auch sozusagen eine Fürsorgepflicht erfüllen sollte gegenüber seinen geförderten Projekten und den Kolleginnen, die da vor Ort sind. Das ist eine Situation, die inzwischen so sich verschärft hat, dass man eben einerseits die offene Bedrohung hat und andererseits eine durch offene Bedrohung permanent bleibende traumatische Bedrohung hat, also Verunsicherungen sind. Was kann ich eigentlich mir noch trauen, öffentlich zu sagen? Nicht, weil Politik und Verwaltung mich hindern, sondern weil es einen politischen Gegner gibt, der mich am Ende mit Vernichtung bedroht.
Kurt Biegenkopf hat als Ministerpräsident von Sachsen gesagt, dass die Sachsen immun seien gegen Rechtsextremismus, Faschismus. Ich weiß nicht ganz genau, welchen Begriff er benutzt hat damals, aber so in diese Richtung. Kannst du mal sagen, warum das Kulturbüro Sachsen trotzdem entstanden ist und arbeitet?
Also die Gründung 2000 kann ich so ja aus eigenem Erleben nicht sagen. Ich kann da auch nur sagen, was ich aus der Geschichte weiß, denn ich bin erst 2005 damals dort dazugekommen. Es war die Ende der 90er Jahre, geprägt von gewalttätigen Auseinandersetzungen, von Bedrohungen einer sich neu formierenden nationalsozialistischen Bewegung oder faschistischen Bewegung, die in vielerlei Hinsicht geschickt genug war oder nicht genügend beobachtet wurde, immer stärker wurde. Und dann gab es massiv Einschnitte in das normale bürgerliche Leben, Mölln, Solingen. Und da hat die zuständige Regierung damals, eine Rot-Grüne, gesagt, also irgendwie gibt es hier einen Mangel. Und einer dieser Mangel wurde ausgemacht im damaligen Meinung breit aufgestellten Meinungsspektrum in Ostdeutschland, was wenig in der Lage ist, sich zu reflektieren oder sich zu professionalisieren. Und dann wurde eben dieses Civitas-Programm aufgelegt. Und auf dieses Civitas-Programm konnte man sich mit verschiedenen Struktur- oder Entwicklungsideen bewerben. Und das haben dann die Gründerinnen des Kulturbüros gemacht. Genau, mit der mobilen Beratung. So ist es entstanden. Und Biedenkopf selbst hat ja etwas gemacht, was typisch ist für viele, die als politische Akteurinnen zu der Zeit unterwegs sind. Der ist halt nur eben schon immer eine sehr populäre Figur gewesen. Sie pathologisieren das Problem. Und es gibt nichts da Krankhaftes daran oder so. Es ist letztendlich Teil der Postmoderne, dass um diese Ressource und um diese Machtanteile, die man gewinnen kann, mit verschiedenen Ideen gestritten wird. Und eine dieser Ideen ist eine dieser verbrecherischen, den Faschismus, der in Deutschland eigentlich längst obsolet sein sollte. Aber fröhliche Urständfahrt, und da kann man jetzt lange überlegen, lag das an Nichtaufarbeitung 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, 0ern, 10ern und 20ern. Das sind inzwischen 80 Jahre, in denen sich sozusagen die in weiten Teilen ja auch tatsächlich liberale Gesellschaft Deutschlands vorführen lässt.
Jetzt habe ich ja in meiner Frage die These formuliert, dass es einen Prozess gibt, in dem die Bedingungen sich für so eine demokratiebildende Arbeit verschlechtert haben. Du hast es ein bisschen weggewischt in meinem Verständnis. Ich frage deswegen trotzdem nochmal nach. Ne? Also das, was Demokratieklausel lange, also ist ja auch wirklich skandalisiert worden, diese von mir formulierten Verschärfungen, wie würdest du die jetzt so auch rückblickend vielleicht einordnen?
Die zunehmende Professionalisierung und das Einmischen sozusagen, das Unterstützen von Akteurinnen, das fleißige Publizieren, die Aufmerksamkeitsökonomie spielt auch eine Rolle. Immer mehr sozusagen Aufmerksamkeit bekommen für Analysen und so weiter, macht natürlich eine Regierung oder eine Verwaltung nachdenklich. Ne? Da gab es, glaube ich, tatsächlich die Frage, wie diszipliniert man, wie kann man davon einen Nutzen bekommen oder wie kriegt man sozusagen so eine Zivilgesellschaft, die so unabhängig scheint, eingefangen in so einer Art Vorfeldorganisation oder in einer Art eben mehr mit staatlichem Auftrag versehene. Und ich glaube, da ist etwas an einer bestimmten Idee zu sehen, die transformiert wurde. Wir haben das Subsidiaritätsprinzip überall. Und wenn halt sozusagen eine zivilgesellschaftliche oder eine nicht staatliche Organisation sich anbietet, eine staatliche Aufgabe besser lösen zu können oder erfolgreicher lösen zu können oder in gleicher Weise, sind sie eher sozusagen zu entwickeln, zu befördern, als eben die extra dafür zu gründende staatliche Stelle. Und dieses Subsidiaritätsprinzip wurde genau durch diese Demokratieklauseln und was es da alles gab, ausgehebelt. Das war tatsächlich der Versuch zu kontrollieren, war ein Kontrollversuch. Ich glaube nicht, dass der funktioniert hat, weil wir mit all diesen Regulierungsversuchen gut umgehen konnten, weil eben tatsächlich die Verwaltung an sich immer an gesetzliches Handeln gebunden ist, dieses gesetzliche Handeln immer an parlamentarisches Entscheidungen gebunden ist und somit also nicht durchregiert werden konnte, wie sich das mancher gewünscht hat. Das ist ja eines der Dinge, die von vielen gewünscht werden, so durchregieren. Das funktioniert aber gar nicht. Das ist ein Wunschdenken. Und so sind eben dann auch die Verfahren, die damals angestrengt wurden. Man kann ja viel über die Extremismusklausel und so jetzt sagen, oh, das war schlimm. Ja, war auch seltsam, aber da ist ein Verfahren geführt worden. Und da muss man schon mal sagen, das hat der Verein, der da geklagt hat, auch gewonnen. Und zwar relativ eindeutig, weil sie gesagt haben, nee, das geht so nicht. Ne? Es ist zurückgekommen über die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dann hat halt, und das ist auch nicht aus Böswilligkeit passiert, sondern die Verwaltung hat halt die Aufgabe, Steuergelder zu kontrollieren und deren Verwendung und hat dann sozusagen den Ausweg gefunden, über die allgemeinen Geschäftsbedingungen das da rein zu formulieren. Das hätten sie nicht machen müssen, wenn nur sagen können, nee, wir müssen die eigentlich gar nicht kontrollieren, was soll denn das? Welcher politische Wille da dahinter steckt, kann man jetzt Rätsel raten. Und ich meine nicht nur, dass es jetzt die CDU sein kann oder wir hatten sehr, sehr lange schwarz-rote Koalition, jetzt haben wir eine schwarz-rot-grüne. Und ist jetzt die Extremismusklausel zurückgenommen worden? Nein. Also, was einmal eingeführt ist und zum Regulieren dient und zum Kontrollieren, wird auch schwer wieder abgeschafft. Das ist ja keine neue Erkenntnis. Ja. Also ich denke, die Bedingungen haben sich insofern verändert, als dass in einer sehr freien Weise angefangen werden konnte zu arbeiten, mit wenig Kontrolle. Und das war auch notwendig, um bestimmte Dinge überhaupt erproben zu können und auch zu legitimieren gegenüber eben auch Fördergebern und dann auch in den Abrechnungssachen. Und umso mehr sozusagen Formate entwickelt wurden, wie eben prozessorientierte Beratung, Community Organizing in einer bestimmten Form, Opferberatung und so weiter, wurde klar, dass dann eine Fachlichkeit nur dann gewährleistet ist, wenn es bestimmte Leitplanken gibt oder bestimmte abrechenbare Dinge. Und dann entstehen tatsächlich verwalterische Anforderungen. Das waren neue Bedingungen. Und jeder, der jetzt was anderes will, der muss neu anfangen. So sieht es aus. Das ist der Lauf der Dinge. Das kann man beim jetzt so oft geschassten Jürgen Habermas nachlesen. Die Institutionalisierung der Institution ist eine Folge die ist unabdingbar. Sie geht nicht anders, weil irgendwann klar sein muss, was ist falsch und was ist richtig und wo sind die Grenzen. Und wenn ich über die Grenzen will, muss ich was Neues machen. So sieht's aus.
Haben wir so ein bisschen so das rückblickend eingeordnet und vielleicht von mir auch unzulässig das in eine Reihe gestellt mit der Entwicklung, wegen der wir jetzt eigentlich reden. Mhm. Ne? Denn absehbarerweise bei den Ergebnissen der Kommunalwahlen in Sachsen und der kommenden Landtagswahl zeichnet sich ja ab, dass es sich die politischen Verhältnisse parlamentarisch auch nochmal stark verändern werden. Ne? Vielleicht, und ich weiß nicht, also die Frage ist natürlich, was bedeutet das für die Initiativen, ne? So? Die ist vielleicht auch ein bisschen groß. Wir können es aber einfach mit deiner Antwort anfangen aufzudröseln. Was bedeutet denn das jetzt im Konkreten, dass ab demnächst in den Parlamenten mehrheitlich, an vielen Orten mehrheitlich AfD-Abgeordnete sitzen werden?
Na, wir müssen ja gar nicht die Landtagswahlen abwarten. Die Kommunalwahlen haben ja schon sehr deutlich gezeigt, dass es flächendeckend der AfD möglich ist, zu repräsentieren, einen politischen Willen einer Mehrheit oder einer sehr großen Wählerinnenmehrheit. Das heißt ja noch nicht, dass es die Mehrheit der Bevölkerung ist, aber zumindest eine Wählerinnenmehrheit. Und das wird für die kommenden Jahre bedeuten, dass sich aus diesen Ortsgruppen, aus dieser Vielzahl von Wildwuchs in der Partei sich etwas organisieren kann, was straffen kann. Das wird denen also einen Schub geben. Das ist nicht nur für die Initiativen ein Problem, das ist ein Problem insgesamt für die, ja, kommunale Verfasstheit Sachsens, weil die kommunale Verfasstheit Sachsens ist eine besondere. Mit dem kommunalen Sozialverband und mit vielerlei Aufgaben und ja auch Kontrollfunktionen versehenen Kommunalaufsichten wird die AfD direkt Zugriff haben auf kommunales Politikgeschehen. Und das kann eigentlich niemand sich derzeit vorstellen und schon gar nicht wünschen, der nicht die liberale Gesellschaft zurückdrehen will, der nicht Demokratisierungsprozesse, Emanzipationsprozesse zurückdrehen will. Alle anderen dürfen natürlich groß zufrieden sein, weil es wird deutlich, was passiert, wenn Schritte nach vorn gegangen werden und die wieder zurückgenommen werden. Also wie deutlich dann Spaltungen sind. Gender-Debatte, sage ich mal, das ist jetzt kein besonders tolles Beispiel, aber es ist so plastisch. Also alle sagen, ja, das ist ganz notwendig, dass alle gesehen werden, auch in der Sprache, und man gibt sich Mühe, irgendwie was Sprachliches dann abzubilden im Sprachbild, und phonetisch ist ja noch viel schwieriger, von BürgerInnen zu sprechen und so, muss man einüben und so, und dann ist es irgendwann ein, und dann kommt irgendjemand daher und sagt, nö, alles Quatsch, machen wir nicht mehr. Und dann merkt man, das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht, oder? Ja, endlich. Und dann sieht man, wie groß diese Spaltung, wie polarisiert das ist. Und ich glaube, das wird genau in den nächsten Jahren noch deutlicher werden, dass es eine unfassbare Polarisierungsschub geben wird in der Gesellschaft. Und der wird bedeuten, dass sich Leute ermutigt fühlen, diese Polarisierung auch zu zementieren. Vielleicht auch mit Gewalt, vielleicht auch mit Verfolgungsideen, mit Auslöschungsideen. Und dann also zunehmend auch sich faschistisch zu gerieren. Das wissen wir noch nicht, was das bedeutet. Wir werden das aber eben nicht im großen Landtag sehen oder auf bundespolitischer Ebene, sondern in der kommunalen Ebene. Und das erinnert mich an die 90er Jahre. In der Tat war den freien Kameradschaften und anderen faschistischen Gruppierungen freier Lauf gelassen wurde und es vor Ort auszuhalten war, dass sich Leute innerhalb weniger Minuten verabredet haben, um Leuten Gewalt anzutun, Gewalt anzudrohen, Gewalt auszuüben, bis hin zu tödlichen Übergriffen. Also wir haben ja einige politische Morde zu beklagen in der Bundesrepublik. Und wenn ich an Walter Lübcke denke, sollte jeder sich vorstellen, was passiert, wenn da noch mehr Legitimation entsteht, also in den Garten irgendeines beliebigen Menschen zu geben, der als politisches Feindbild ausgemacht ist, und den zu erschießen. Also das ist ja eine ganz neue Qualität in der Republik, dass jemand in so einem Privatraum tatsächlich ausgelöscht wird. Und das meiner Meinung nach auch schwierig und auch schwierig öffentlich strafverfolgt wurde. Wo dann natürlich auch noch diese Nebenverbindungslinien hin zu den Netzwerken des NSU sichtbar wurden und man dann wieder ganz schnell das Gefühl hatte, dass es da irgendwie Decken drüber gebreitet werden, Akten geschlossen werden und so, wo man sagt, was soll das bitte? Das braucht Klarheit, denn wenn infolge dieser Ergebnisse der Kommunalwahlen keine Klarheit ist, wird es diesen neuen Entwicklungen, was Kommunalaufsichten angeht, nicht möglich sein, diesen Veränderungsprozessen, die da angeschoben werden, zu widerstehen oder etwas entgegenzusetzen. Also es muss klar bestimmt werden, was wollen wir eigentlich und was heißt das und wie haben wir diese Prozesse, wie führen wir die und wer ist dort am Wirken und was machen die? Ich bin halt auch noch ein bisschen verbrannt von den NPD 10 Jahren in Sachsen. Wir haben ja 2 Legislaturperioden NPD ausgehalten müssen. Also das ist ja so eine Nebenbedingung, zu der kann man auch sprechen. Und dann wird das mit der Extremismusklausel vielleicht auch nochmal deutlich, warum das so schwierig war für uns, mit der Extremismusklausel umzugehen. Weil wir natürlich gesagt haben, hey, Moment mal, da drüben sind doch die Extremisten. Und denen ist das doch ziemlich egal. Und wieso müssen wir das jetzt aushalten? Wo ich sage im Nachhinein, wir konnten das, weil wir eben tatsächlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Alle als Bürgerinnen und als Organisation, die konnten das nicht, weil sie es eben nicht machen. Also so gesehen war das ein Test. Und wir brauchen eben keine dieser Klauseln, um irgendwie Zivilgesellschaft zu kontrollieren. Ich glaube, es wird etwas brauchen, um die parlamentarische Arbeit deutlicher, transparent zu machen. Es nützt niemandem was, wenn es Beschlüsse, Verordnungen, Förderanweisungen oder ähnliches, irgendein verwalterisches oder politisches Handeln gibt, was nicht transparent ist in Zukunft. Das ist die einzige Möglichkeit, den Leuten, die da jetzt in kommunale Verantwortung kommen, zu widerstehen. Wir haben das in so vielen kleinen Prozessen im Entstehen der politischen Wirksamkeit der AfD gesehen, dass die eben dann in einem Jugendhilfeausschuss oder in irgendeinem anderen Ausschuss gar nicht erstmal in der Lage sind zu verstehen, mit welcher Materie gehen die da um, wie professionell ist die eigentlich, an welche Strukturen ist die angebunden und dann auch tatsächlich dann erst lernen müssen. Wenn sie jetzt in so einer komfortablen Situation sind, zu bestimmen, wie Richtlinien auszulegen sind, und wie politisches Handeln über die Verwaltung ausgedrückt werden kann, dann ist eine Situation da, die so gefährlich ist, dass man in der Tat sagen kann, dann ist die Idee der Demokratie, so wie sie jetzt verfasst ist, gefährdet. Dann wird es die Form gar nicht geben. Das ist eine autoritäre Form. Es ist immer wahrscheinlich noch eine Demokratie. Sie ist eben nicht mehr liberal ausgerichtet und sie wird immer mit einem Fuß eben in einer nicht-demokratischen Gesellschaft stehen. Und da spielt der Landtag nur insofern eine Rolle, dass von dort eine Unterstützung kommen kann, entweder aus einer Opposition, was anzunehmen ist, die sehr, sehr stark sein wird. Denn ich kann mir beim besten Willen jetzt nicht vorstellen, dass es einer AfD gelingen kann, in Regierungsverantwortung zu kommen. Aber sie sind, wie gesagt, gar nicht gefährlich, wenn sie in Regierungsverantwortung im Landtag kommen, sondern sind gefährlich, weil sie jetzt flächendeckend in Sachsen bei den Kommunalwahlen Zustimmung gefunden haben, die so nicht zu erwarten war. Also nicht in dieser Kleinteiligkeit. Die haben ja Schwierigkeiten, Mandate zu besetzen. Also da muss man sich mal vorstellen, das ist eine Situation, dass die Leute, egal welche Kandidaten da waren, auf jeden Fall dafür gestimmt haben, dass die jetzt repräsentierten Parteien nicht in der Lage sind, die gesellschaftlichen Problematiken zu lösen. Und übergeben das an Leute, die noch nicht mal eine Ahnung davon haben, mit welchem Instrument sie umgehen sollen. Das ist ungefähr so, als sagen, ja, sie können wahrscheinlich das mit dem Blinddarm nicht lösen. Da unten, da ist jemand, der hat ein Messer dabei, den frage ich jetzt mal, denn der scheint ja mit einem Messer umgehen zu können. Wahnsinn! Weil es ist gar nicht ein Chirurg, den man da gefragt hat. Es ist zufälligerweise irgendjemand, der was anderes mit Messern macht.
Also wenn das nicht eine Realität wäre, dann hätte man das Gefühl, man liest einfach nur ein ziemlich absurdes Buch, so aus meiner Sicht. Ja? Also, oder guckt einen Film, der ein merkwürdiges Szenario sich ausgedacht hat. Das ist jetzt aber Realität. Und Realität heißt in dem Falle, du hast es skizziert, die kommen in Verantwortung, die professionalisieren sich, die bekommen Einblick in Abläufe, die bekommen Informationen auch über vermeintliche politische Gegner oder echte politische Gegner. Das heißt also, auf allen möglichen gesellschaftlichen Ebenen wird dann Kenntnis und Einmischungszuwachs und auch Macht entstehen, die womöglich ja eigentlich auch eingedämmt werden könnte, Können wir mal auf der Ebene der politischen Handelnden vielleicht erst noch mal gucken, bevor wir die Institutionen, Organisationen und sowas angucken? Diese kommunalen Parlamente, die Stadträte und was auch immer, welche Gemeinderäte, wo das jetzt alles spruchreif geworden ist durch die Wahl. Welche Möglichkeiten hätten die denn eigentlich aus deiner Sicht und an deiner Erfahrung der AfD was entgegenzusetzen?
Ja, eins habe ich ja schon gesagt, die müssen auf jeden Fall um jede Entscheidung ringen, so wie bisher auch. Das sind ja immer Entscheidungen, um die gerungen wird. Und die kann man halt, würde ich empfehlen, nicht in irgendeinem Hinterzimmer mit Ausschlüssen oder was weiß ich, sondern muss sie so offen wie möglich diskutieren und aushandeln. Damit jedem klar ist, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Wer ist verantwortlich und wer übernimmt danach Verantwortung? Und was heißt es eigentlich auch, Verantwortung zu übernehmen? Es ist ja nicht so, dass man dann immer im Gefängnis landet oder irgend sowas, sondern Verantwortung heißt auch sozusagen mal zu scheitern, eine Idee umbauen zu müssen, ein Planfeststellungsverfahren ist zwar gut gelaufen, aber das Ergebnis ist irgendwie doof. Und dann zu sagen, ja, was machen wir da? Also ich glaube, das kommunale Handeln muss sehr viel plastischer werden. Bis jetzt ist kommunales Handeln irgendwie so wischiwaschi, es passiert irgendwie, es interessiert niemanden, es ist so egal. Nein, das Hauptinteresse der Bürgerinnen liegt eben im kommunalen Handeln, weil das ihr Lebensalltag ist. Es liegt eben nicht im, wird Sachsen eine neue IT-Bude kriegen? Keine Ahnung, das ist interessant und macht durchaus Sinn. Das ist das eine. Dann auf jeden Fall braucht es... es geht ja eben nicht um die verwalterischen oder anderen Auseinandersetzungen, die kann man immer noch regeln. Es wird um die politische Auseinandersetzung gehen, das heißt also auch um tatsächliche Themen Demokratie, Gleichberechtigung, was wird zugelassen an politischer Bildung oder was kann man sich vorstellen, wie wird das finanziert, wie passiert Demokratiebildung. Und da, glaube ich, braucht es auf jeden Fall ein Konzept für alle die sich da versammeln wollen, unter einem Konzept politische Bildung zu betreiben, die halt nicht die Abschaffung der Demokratie im Schilde führt. Und es braucht auch nicht die Bündnisse von rechts nach links oder von CDU bis Linkspartei oder bis Bündnis Sahra Wagenknecht. Es braucht eine Sicherheit für die Projekte, die jetzt mit 10, mit 15 oder mit 5 Jahren politische Bildung betreiben und wie man die weiterhin fördern will. Und es braucht eine Förderung für die offene Jugendarbeit anbieten, die arbeiten in den vielen Netzwerkstellen, die heißen jetzt anders, also die sich Gedanken machen, wie können denn verschiedene Akteure in der Kommune zusammengeführt werden, welches Interesse haben wir eigentlich gemeinsam? Nee, das ist Quatsch. Eigentlich wollte ich sagen, politisch braucht es eine Bestimmung, wer ist unser Gegner, und dann muss man sich in die Augen gucken und tatsächlich sagen, wenn du nicht mein Gegner bist, bist du vielleicht mein Konkurrent. Aber ein Konkurrent ist was anderes. Ein Konkurrent ist jemand, mit dem ich Kompromisse aushandeln kann. Und mit wem handle ich keine Kompromisse aus? Da wird man gleich wieder an Brandmauer und so denken, die ja längst, glaube ich, wackelt und viele Schwachstellen hat. Aber wenn das so ist, dann muss man auch der Tatsache ins Auge sehen und sich nicht ständig sozusagen irgendwie was vormachen und sagen, ja, und das werden die schon nicht machen, die werden dies machen. Im kommunalen Raum werden wir sehr deutlich sehen, dass Brandmauern, die gesetzt werden, gar nicht halten. Das haben wir schon bei der NPD gesehen, die offene, sag mal, schwierige politische Überzeugungen hatten. Das hatte die AfD nicht immer. Sind auch schwierig, aber sind viel versteckter und sind viel akzeptierter bei den Leuten. Also den Bürgerinnen vor Ort wird es um Dinge gehen, die wir vielleicht schon mit Bürgersteig. Wir wollen einen befestigten Gehweg haben. So. Und dann ist es eben der Herr Müller, der bei der AfD ist, und die Frau Schulze, die bei der Linkspartei ist, die möglicherweise beide das wollen. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Das werden kommunale Probleme sein. Opfer ich jetzt sozusagen meine politische Überzeugung, sagen, nee, also mit AfD mache ich das nicht zusammen, dann mache ich das auch nicht mit dem Bürgersteig. Oder sage ich, nee, der Bürgersteig ist schon wichtig, dann muss ich das eben zusammen mit dem beschließen. Das wird ein Lernprozess sein. Ein ganz anstrengender und furchtbarer Lernprozess, der immer noch mal deutlich machen wird, weil letztendlich diese kleinen kommunalen Sachen eine Ebene sind und die andere dann klar nachziehen. Also wenn ihr mit uns zusammen den Bürgersteig macht, warum macht ihr dann nicht mit uns die Grenze nach Dänemark? Und warum macht ihr nicht mit uns den Ausschluss schwarzer Personen aus dem Schulbildungssystem? Oder warum macht ihr nicht, ja, also Moscheen gehören in islamisch geprägte Länder hierher nicht. Das ist doch klar, da müssen wir doch nicht drüber reden. Dann macht doch das auch mit. Und übrigens, dann machen wir auch den anderen Gehweg mit euch. Also es wird deutlich zu machen sein, wie viel Erpressungskapital auch mit Politik gemacht wird und das auch nochmal deutlich zu machen. Und nicht zu verschweigen, also nicht zu sagen, ja, es war ein schwieriger Fall, sondern nein, die erpressen uns. Hey, die wollen das. Und weil, wenn wir das nicht mitmachen, sagen die, machen die das. Also ein offener politischer Schlagabtausch wird in den nächsten Jahren meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit sein, zu zeigen, was es bedeutet, wenn eine populistische Partei wie die AfD, noch dazu eine rechtspopulistische mit einer faschistischen Strömung, mit einer völkischen Strömung, an Macht gelangt. Ja. Alle Politiktheorie, die man so kennt, warnt davor und sagt, solange die keine Machtoption haben, sind das gefährliche Menschen, aber sie sind nicht gefährlich für die Verfasstheit des Staates. Wenn sie zur Macht gelangen, sind sie eben nicht nur gefährliche Menschen, sondern sie sind auch gefährlich für die Verfasstheit des Staates. Das ist eine Binsenweisheit inzwischen und es ist eben leider auch so, dass sie den kommunalen Raum, da bin ich sicher, dafür nutzen werden, das zu zeigen, wie gefährlich sie sind für diese Verfasstheit des Staates, weil das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, was in dieser Wahlaussage da drin steckt. Eine Mehrheit der Wählerinnen will diese Verfasstheit des Staates nicht mehr anerkennen und will sie grundsätzlich anders. Und da weiß ich auch überhaupt gar nicht, ob dem mit politischer Bildung oder so beizukommen ist oder ob das ein Entwicklungsprozess ist, der ganz anders aufgehalten werden müsste. Eben mit grundsätzlichen Überlegungen zu Ökonomie, zu Leistungsgedanken in der Gesellschaft, zu Bildungsgedanken in der Gesellschaft, zu auch Prioritätensetzung in der Gesellschaft. Wenn wir über Prioritätensetzung in der Gesellschaft jetzt nachdenken, sind es sehr viele Prioritäten, die neu da sind, die eher im reaktionären Spektrum in der Gesellschaft gefallen, als im progressiven Spektrum in der Gesellschaft gefallen. Darüber muss man nachdenken. Ist das richtig? Ist das die richtige Entwicklung für die Gesellschaft? Dürfen wir mit verschiedenen Maßstäben messen? Ich denke, nein. Das dürfen wir nicht. Also Maßstäbe setzen heißt, eine Gegnerbestimmung machen. Maßstäbe setzen heißt, klar zu sein, wofür ich stehe und das offen zu verhandeln. Und dann natürlich auch klar zu sehen, wo sind meine Argumente halt die schlechteren. Und dann muss ich drüber nachdenken, warum das so ist und warum politische Willensbildung nicht nur in Sachsen, sondern insgesamt in der Bundesrepublik einen so starken Drang hat nach reaktionären Mustern, nach nationalen oder nationalistischen Mustern, nach einem Griff weit in konservierende Ideen. Das ist nicht nur erstaunlich, es ist höchst bedrohlich. Es gibt keine gerade Idee für eine Entwicklung, außer Mehrwert, mehr Gehalt und möglicherweise noch Aufmerksamkeitsökonomie. Und das ist nichts, was eine liberale Gesellschaft auf Dauer aushalten kann, denn dann gebe ich nur einem bestimmten Spektrum oder einer bestimmten Elite der Gesellschaft die Gelegenheit, sich zu entwickeln. Die anderen haben sie nicht mehr. Die kommen da einfach nicht mit oder finden sich dort in den honorierten Anteilen, weil es geht dann nur noch um honorierenden Anteilen, nicht wieder. Das haben wir auch schon zum Teil. Ne? Also die prekäre Situation von Künstlern in der Soziokultur, die prekäre Situation von politischen Bildnerinnen im freien Markt, die prekäre Situation von allen möglichen freien Berufen, die nur deswegen sozusagen da ist, weil immer ein nützliches Ergebnis zählt und Nützlichkeit sehr einfach definiert ist. Es muss in irgendeiner Art und Weise sofort einen Ertrag bringen. Und Nützlichkeit eben nicht gedacht wird mit, was bringt es für eine gesellschaftliche Stimmung, wie werden Räume geschaffen, wo man frei diskutieren kann, wo man frei leben darf, wo Kunst und Bildung sich entwickeln kann. Denn Kunst und Bildung können sich auch nicht entwickeln, wenn sie immer Nützlichkeitsprinzipien unterworfen werden. Sie sind im Sinne einer Ökonomie nur über sehr viele geschickte Rechnungen nützlich. Die sind eben nicht monetär.
Ja, und das in Hamburg zu bemerken, ist vielleicht auch nicht schlecht, denn in Hamburg ist die Universität genau 100 Jahre alt geworden vor kurzem, was auch eine Aussage ist, denn ich glaube, es gibt neben vielleicht noch Frankfurt kaum eine Stadt, in der vor allen Dingen Geld die maßgebliche Rolle für alle möglichen Handlungen und Entscheidungen am Ende bedeutet. Das, was du gerade beschrieben hast an Ansätzen, an Aufgaben, an auch Suchbewegungen für neue Strategien oder neue Handlungsweisen im Umgang mit den AfD-Gesellschaftsschichten, das ist ja was, was in allen Ecken, auch in Sachsen, schon lange bearbeitet wird von Initiativen, von Organisationen, von soziokulturellen Zentren, von Jugendzentren zwischen, keine Ahnung, Nünchritz, Borna, Wurzen, Dresden, Chemnitz. Überall sind Initiativen und das sind etablierte, wie das Kulturbüro oder das Antidiskriminierungsbüro oder, ne, wir können das so durchdeklinieren. Jetzt könnten die alle sagen, wir sind gescheitert, aber das ist ja im Grunde genommen, tragen wir von Anfang an mit, die Gefahr bzw. diese Realität, das sich anzusehen. Jetzt sind die aber quasi ja von dem, was die AfD antreibt, am stärksten betroffen, sage ich jetzt mal. Ne? Also auf dieser Ebene des Einflussnehmen auf. Was kommt auf die jetzt eigentlich zu, mutmaßlich?
Es ist ja versäumt worden in den letzten 10 Jahren. Es ist wirklich ein Versäumnis, von Projektförderung auf institutionelle Förderung umzustellen. Das hätte längst passieren können, weil eben auch das Subsidiaritätsprinzip, das hätte ermöglicht, dass Verwaltung und Fördergeber sagen können, eine nachhaltige und jahrelang erfolgreiche Arbeit muss auch irgendwie institutionalisiert werden. Das hat man einfach versäumt. Da haben Leute geschlafen oder versucht, irgendeinem politischen Machtimpuls zu folgen. Das ist letztendlich falsch gewesen. Es ist eine der großen Fehlentwicklungen, dass es in Ostdeutschland nicht gelungen ist, diese Strukturprojekte, die Soziokulturprojekte, die politischen Bildnerinnenprojekte zu institutionalisieren. Das hätte längst passieren müssen. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, direkte Solidarität, wenn man das will, zu üben, indem potente Stiftungen, Einzelpersonen, die es hier in Hamburg gibt, sagen, Moment mal, es gibt große Programme in Sachsen, wie sind die eigentlich finanziert? Wer ist da Geldgeber? Und wie kann daraus etwas entstehen wie eine Stiftung oder wie eine Förderlandschaft, die noch viel unabhängiger vom Staat ist und wie kann ich mich daran beteiligen? Weil das einerseits eine schöne Entwicklung wäre, wie liberale Gesellschaft sich selbst kontrolliert und ohne eine staatliche Kontrolle natürlich auch Verantwortung übernehmen kann für eben die Verfasstheit dieser Gesellschaft, die grundsätzlich beschrieben ist und auch erprobt ist. Und andererseits die Schwierigkeiten der jetzigen parlamentarischen Repräsentation ausgewichen wird und man eben nicht im Proporzgedanken von verschiedenen Gremien sagen muss, oh Gott, das können wir jetzt gar nicht machen, weil dann kommen ja die wieder von der AfD oder dann kommen jetzt die wieder von da und da und reden uns da rein und dann werden die möglicherweise fördern die dann die blaue Narzisse oder wen auch immer, das wollen wir natürlich nicht. Und dann müssen wir mal gucken, wer ist denn da äquivalent und so. Nee, dem würde man allem ausweichen, wenn zum Beispiel in so einer Stiftung der Freistaat Sachsen sich lediglich noch beteiligt als Stiftungsmitglied. Da gilt's was zu bauen. Da gibt es gerade in Hamburg ganz, ganz kluge Leute und erfahrene Leute, die wissen, wie man Stiftungen baut und wie man auch Stiftungen über einen bestimmten Zweck hin ausrichtet und begleiten kann, ohne sie zu kontrollieren und zu bevormunden. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Ich denke, dass das weltoffene Sachsen eine tolle Gelegenheit ist, sie aus einer staatlichen Förderlandschaft hin zu einer sehr bürgerschaftlichen Stiftung zu entwickeln. Und das kann auch ein Beispiel sein, exemplarisch für viele andere ähnlich gelagerte Programme, die in aller Regel mit einer Gegenfinanzierung des Landes in Sachsen, glaube ich, in Zukunft nicht rechnen können. Und da liegt das eigentliche Problem. Man kann sich jetzt zurücklehnen und sagen, ja, der Bund könnte ja. Der Bund kann nur, wenn Land fördert und das Land kann nur, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden und wenn die nicht einzuhalten sind, ist Verwaltung wieder, das sind wir ganz am Anfang, mit gesetzlichem Handeln konfrontiert und sagt, können wir nicht machen. Ist nicht gesetzlich. Und dann können alle sich beschweren und sagen, das ist gemein und die Verwaltung ist böse und was weiß ich, ist sie gar nicht. Die ist einfach verdammt dazu, gesetzlich zu handeln. Das steht so drin. Das mag ein Nachteil sein. Ich möchte mal daran erinnern, aus dem Kulturbüro-Geschichte heraus wollte uns die NPD verbieten. Einen Verbotsantrag gemacht, den hat sie im Parlament verlesen. Das war von Anfang bis Ende nicht klug. Um nicht zu sagen, das Gegenteil, weil ich will immer gar nicht sagen, dass die Leute dumm sind, auch wenn es einem so scheint. Sie sind aber auf jeden Fall nicht in der Lage gewesen zu erkennen, was der eigentliche sozusagen Hebel gewesen wäre, um ein Verbotsverfahren anzustrengen gegen den Verein. Das waren die nicht in der Lage zu erkennen. Und geschützt hat uns in dem Fall die Verwaltung, die gesagt hat, ja, können die machen. sollen Sie mal diesen Verbotsantrag da stellen. Der ist ja noch nicht mal an der richtigen Stelle. Auf Wiedersehen. So funktioniert Verwaltung. Auch im positiven Sinne. Also es wird keine unlösbare Aufgabe sein, für bürgerschaftliches Engagement in Sachsen tatsächlich staatliche Aufgaben in einem Subsidiaritätsprinzip so zu übernehmen, dass es weiterhin möglich sein wird, für soziokulturelle Projekte, für bildungspolitische Akteurinnen, für die Strukturprojekte zu arbeiten. In welchem Umfang das gelingt, das bleibt abzuwarten, aber ich bin fast mir sicher, dass es in dem Umfang, wie es jetzt ist, eine Konsolidierung geben kann. Vielleicht keine Entwicklung, aber eine Konsolidierung.
Hast du jetzt quasi so über den positiven Weg beschrieben, was für eine Gefahr da auf dieser Förderebene droht? Was mir so ein bisschen fehlt daran ist, also was fehlt, ne, ist so, warum soll ich in Hamburg mich um Borna kümmern? Mal im Ernst. Auch in Hamburg gibt es Probleme, die bewältigt gehören. Ne? Da Sachsen ist weit weg und außerdem ist das ja der Osten. Also ist sozusagen die Frage von, warum soll ich? Aber bevor wir uns das angucken, warum das vielleicht nötig ist, so zu denken und zu handeln, was damit einhergeht, dass die AfD so stark jetzt quasi manifest ist, ne? Das war ja vorher, die Gesellschaft hat es ja nicht über die Wahlen verändert, das war vorher auch schon so, ne? Ist ja, dass es den Leuten, die in diesen Orten sind, an denen in Sachsen, trotzdem eigentlich was droht, was man erlebt hat. In Dresden beispielsweise haben mir das Freunde erzählt, dass mit 2015, in den Jahren danach, sind ihre Bekannten und Freunde weggezogen, die nicht deutsche Weiße waren. Weil sie gesagt haben, das hat sich quasi wie über Nacht hat sich das verändert. Diese rassistische Grundhaltung hat dazu geführt, dass sich Menschen, von denen man das dem Äußeren nach niemals gedacht hätte, anfingen, das Kind zu bespucken oder man beschimpft wurde in der Straßenbahn und überall. Sodass also eine atmosphärische Veränderung stattgefunden hat, die hast du vorhin schon mal so ganz kurz angedeutet. Ne? Man hat auf einmal das Gefühl, man kann seine rassistische Grundüberzeugung legitimiert ausdrücken und denen auch Handlungen folgen lassen. Wenn ich jetzt weiß, das soziokulturelle Zentrum XY ist ohnehin, da gibt es nur 13 Leute in dem Ort, die da hingehen und die das irgendwie noch bewahren und aufhalten und so. Ne? Und der Anspruch ist, gesellschaftlich wirksam zu sein. Was heißt denn das für solche Orte, also Kleinstädte, kleine Organisationen, so eine Realität vor der Tür zu haben?
Es gab in der Presse um die Nullerjahre herum einen interessanten Prozess zu verfolgen, und zwar in zwei sächsischen Kleinstädten. Da hatten junge Leute versucht, ihre politischen Überzeugungen hör- und sichtbar zu machen. Die wollten gesehen werden, wie man heute so schön sagt. Und sie wurden eben diskreditiert, verfolgt, mussten Angriffe von Nazis aushalten, brutale Gewalt, Sachbeschädigungen, die wurden tatsächlich in einer Form von Terror ausgesetzt. Letztendlich ist es denen aber irgendwie gelungen, nicht nur irgendwie, da durften wir daran mitarbeiten, sich zu entwickeln. Und was haben sie dort gemacht? Sie haben Räume geschaffen, in denen die wenigen 15, die nämlich nicht weniger Rechte als die 100 anderen haben, sich frei zu äußern, sich frei zu entwickeln. Das ist die Garantie des Grundgesetzes. Moment mal. 10, 15 Leuten spielt gar keine Rolle. Selbst wenn es eine halbe Person ist, spielt auch keine Rolle. Das gleiche Recht, sich frei zu entwickeln, ist Artikel 2. Wo soll denn da die Grenze sein? Also ab 20 machen wir dann was. 19, sorry. Nee, so funktioniert das nicht. Wenn es also einen generativen oder einen anderen sozialen Zusammenhang gibt, der über Individuen in ihrer freien Ausformung von Persönlichkeit befördert werden muss und dazu die Hilfe des Staates braucht, ist der Staat aufgefordert, das zu garantieren. Punktum. Es sei denn, er wird diametral in seiner Verfasstheit angegriffen. Also kann jetzt kein Kamerad daherkommen und sagen, also mal liebe Leute, ne, also wir wollen wieder SA-Uniformen tragen und auch eine SA-Terror auf die Straße tragen und weil es unsere freie Persönlichkeitsentfaltung ist, fördert das mal bitte. Also dann müssen die den Artikel weiterlesen. Da haben sie was vergessen. Das ist tatsächlich mit dem Wunsiedler-Urteil, kann man das dann auch nochmal nachlesen, diametral gegen die Interessen dieses Staates und seiner Verfasstheit gerichtet. Aber wenn das nicht so ist, bin ich dafür verantwortlich. Und das hat was mit Hamburg zu tun. Das hat was zu tun mit Köln oder mit Berlin und natürlich von Dresden aus nach Rathmannsdorf. Eines der Orte, in denen es ja unfassbare Wahlergebnisse gab. Wir sind verantwortlich für die wenigen, die dort geblieben sind, meinetwegen, oder für die, die jetzt messbar so wenige sind, dass die ihre Persönlichkeit frei entfalten können, unabhängig von den Wahlergebnissen. Ja, 50% AfD heißt ja noch nicht, dass die anderen 50% jetzt die Schnauze halten sollen. Nein, es heißt, dass wir sozusagen verantwortlich sind für die jetzt in noch größerer Form. Das sind 50%, die die anderen knechten wollen oder die die behindern wollen. Das darf nicht sein. Die 50% AfD ist letztendlich verpflichtet, den anderen 50 das Wort zu geben. So sieht's aus. Ob die das begriffen haben oder nicht, weiß ich nicht. Aber so sieht's aus und dafür hat der Staat zu sorgen. Sorry. Dann muss ich sozusagen schon die gesamte Verfasstheit des Staates anzugreifen, wenn ich das verändern will. Und das gelingt denen gar nicht in der derzeitigen Form. Es ist nicht möglich. Das Gewaltmonopol liegt immer noch in den Händen der repräsentativen Demokratie. Also es gibt natürlich auch entschiedene Mittel, dem ein Ende zu setzen. Wir sehen das gerade in dem Verfahren gegen diese Gesellschaft um den Prinzen Preuß. Da hat natürlich ein Interesse sozusagen einer Einzelperson sich so entwickelt, dass sie eben diametral die Verfasstheit der Gesellschaft eingegriffen hat. Dann wehrt sich die Gesellschaft entsprechend mit ihren allen zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln. Man darf gespannt sein, wie dieser Prozess ausgeht. Ja, aber da sieht man, wie die Verantwortungslage ist. Also auch wenn die CDU, CSU angenommen mit der SPD zusammen eine riesige Mehrheit im Parlament hatte, hat sie immer auch Verantwortung tragen müssen für die anderen Teile. Das ist der Sinn der liberalen Demokratie. Wer das nicht versteht, versteht insgesamt die Verfasstheit der Republik nicht. Und dann habe ich auch wenig eigentlich Argumentation zu sagen, es geht mich jetzt in Hamburg nichts an. Oder es geht mich nicht. Natürlich, es geht mich sehr wohl was an und viel mehr als vorher. Wenn ich sage, Mensch, da ist gar nicht klar, die Mehrheitsverhältnisse wanken, es geht hin und her und da ist eine Verantwortung da und ja, dann kann ich wirklich mich zurücklehnen und sagen, also dann kümmere ich mich mal hier, also in Hamburg gibt es auch Schlaglöcher, wie wir gerade sehen, ne? Unverschämtheit, also eine reiche Stadt wie Hamburg kriegt es nicht in Schlaglöcher zu füllen, was soll das, bitteschön? Aber vielleicht gehört es auch zum Ambiente der Stadt, könnte ja hier passen. Das ist vielleicht so ein Retro-Style. Nee, denn der einzige Vorteil, den zum Beispiel eine Stadt wie Hamburg hat gegenüber dem Osten, ist, schon Erfahrung zu haben mit Populisten.
Ja, allerdings.
Und Barnabas Schill hat mit seiner Schill-Partei schon sehr weit vor der AfD vorgemacht, was Populismus eigentlich bedeutet. Und dann hat die Bürgerinnenschaft von Hamburg eigentlich eine doppelte Verantwortung zu sagen. Wir haben das auch geschafft, diesen Barnabas Schill in die Verantwortung zu nehmen. An dieser Verantwortung ist er gescheitert. Er ist nicht gescheitert an irgendwelchen Skandalen, gerade später ja auch nochmal, aber er ist erstmal gescheitert, dass er die Verantwortung, die ihm als Last auferlegt wurde, gar nicht zu füllen war mit den politischen Ideen, die er hatte. Diese politischen Ideen taugen nämlich nicht als Verantwortungsübernahme. Sie taugen nur für eine Interessenverfolgung. Das ist aber auch nicht Sinn der liberalen Demokratie. Der Sinn der liberalen Demokratie ist tatsächlich Verantwortung, nicht Macht. Das ist eine schräge Geschichte, aber das ist so.
Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten und du hattest so eine Art Maßnahmenkatalog und der fußte tatsächlich auch in der Beschreibung der Situation vor Ort ganz stark. Ne? Also die Ebene des Finanziellen hast du schon geschildert, ne? Was da für eine Möglichkeit bestünde oder aber die es wirklich zu prüfen gilt, wie weit man da vielleicht was machen kann auf der Ebene, also eine Förderlandschaft unabhängig herzustellen, unabhängig von Staatsförderstrukturen. Die andere Frage ist ja eigentlich eine Redemokratisierung, eine Stabilisierung dieser 50% oder 25% oder, ne? In den Orten in Sachsen, und wir reden jetzt zwar über Sachsen, aber wir wissen, dass Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen, das ist alles nicht weit auseinander an der Stelle und auch Mecklenburg-Vorpommern. Und ich befürchte, dass wir das auch im Herbst nochmal vor Augen geführt bekommen, wie nah die sich eigentlich sind, so politisch und landschaftstechnisch. Aber das ist zum Beispiel ein Element der Fragestellung der Unterstützung. Ne? Also auch die Landtagswahlen kommen ja noch. Und ich war Ende Mai in Mecklenburg unterwegs und bin da übers Land gefahren. Und da gab es eigentlich nur eine Partei, die plakatiert hat. Das war die AfD. Von anderen Parteien hat man außerhalb der Städte überhaupt nichts gesehen. Das heißt also sozusagen schon bei dem Grundsätzlichen, wenn man das ernst nimmt, diese Demokratie und die Fragestellung von Wahlen und so weiter, hakt da was entschieden. Und wir haben von den Angriffen in Dresden und anderswo gehört auf Leute, die plakatieren wollten zum Beispiel. Ne? Also ganz banal, ne? Also da sind wir noch nicht viel weiter als nur so eine ganz grundsätzliche Frage mal uns mal zu betrachten. Ne? Wie kann man eigentlich so auf dieser Ebene von, gibt es noch was anderes als AfD im öffentlichen Raum handeln? Was bleiben da eigentlich so für Möglichkeiten? Wo man denken würde, so müssen die Parteien sich ja drum kümmern, ne? Ist ja auch ihre Aufgabe, Wahlwerbung für sich zu machen.
Ich weiß, worauf du jetzt hinaus willst. Und ja, ich bleibe dabei. dass ich da die Meinung der Kolleginnen vom Kulturbüro 1:1 teile. Wenn ein Wahlkampf im Herbst so entscheidend ist für einen, sagen wir mal, letzten Anker, also Mehrheiten zu schaffen, die nicht die sind, die zwar Europawahlen, Kommunalwahlen abgebildet wurden, um entsprechend politisch weiter handlungsfähig zu sein, dann brauchen die Wahlkämpferinnen vor Ort Unterstützung. A, damit sie sicher sind und B, damit sie auch in Quantität überzeugen können. Und natürlich auch in Qualität. Zur Qualität und Wahlplakateninhalten, da will ich mich jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen. Das, ja, das haben die, ja, da haben die lange drüber nachgedacht und da will ich jetzt nicht sagen, also das wüsste ich besser, keine Ahnung, weiß ich vielleicht überhaupt nicht. Aber was möglich sein kann, ist, dass sich Leute sagen, hey, hier, ich bin auch SPD-Mitglied, junger Sozialist oder ich bin hier Grüne Jugend und Grüner oder ja, hey, ich bin doch Junge Union und oder ich bin FDPler, wie auch immer, also etablierte Parteien und sagen, Mensch, dann aber jetzt rüber zu den Parteifreundinnen und Genossinnen im Osten und sagen, wir gehen an dem und dem Wochenende mit euch zu 10 durch, hast du nicht gesehen, Ort. Ich will jetzt keinen Ort sagen, weil das würde mir bitter nachrechnen, wieso denn wir gerade, das stimmt. Sachsen ist sehr dicht besiedelt. Es ist unfassbar dicht besiedelt. Es ist das einzige neue Bundesland, was mehr Einwohner hat als Berlin. Das ist manchem nicht bewusst. Es sind wirklich ganz viele Menschen auf sehr engem Raum, in vielen Kleinstädten, Städten, Dörfern, großen Flächengemeinden. Das ist richtig viel Menschen und trotzdem brauchen die dort Unterstützung, weil es oft zersiedelte Flächen sind und es tatsächlich seit über 20 Jahren ein Gefühl des Desinteresses gibt. Es sehr viel in den privaten Raum geschoben wurde. Die politische Situation, die wir jetzt haben, ist sehr, sehr gefährlich, wenn sie so bleibt mit diesem Desinteresse, mit Nicht-Widerspruch auch im öffentlichen Raum. Und Widerspruch im öffentlichen Raum ist mein Plakat der SPD, CDU, Linkspartei und was weiß ich, hängt neben, über und was weiß ich, in gleicher Weise sichtbar, auch in der Quantität zur AfD, Freie Sachsen. Gut, da muss man sich jetzt, das sind die üblichen Verwirrten. Also ja, das muss gelingen und das, glaube ich, kann man organisieren. Da gibt es altbewährte Organisationsstrukturen, die das leisten können innerhalb der Parteien und innerhalb ihrer sozusagen Netzwerke. Da kann man einen Bus, da kann man eine Fahrkarte, da kann man eine Fahrgemeinschaft bilden und dann kann man vor Ort die Akteurinnen mit sich mit denen organisieren. Wenn es da Schwierigkeiten geben sollte, dann würde ich gerne an die Kolleginnen verweisen, die in den Netzwerken der Zivilgesellschaft organisiert sind. Meinetwegen das Kulturbüro. Aber da gibt es auch ganz viele andere. Ich würde da empfehlen, wer da sucht, sucht die Webseite Tolerantes Sachsen. Da sind über 100 Vereine und Initiativen gelistet, die alle in weiter Fläche in Sachsen das repräsentieren, was für eine liberale Demokratie steht. Die werden nicht einfach so mitgliedweise einfach mal sagen, hier, jetzt bin ich mal dabei, sondern die sind vor Ort bekannt und sind vor Ort auch mit ihren sehr vielen unterschiedlichen Interessen anerkannt als Leute, die für Toleranz und Weltoffenheit stehen in der Tat und nicht nur irgendwie was daherreden. Also das sind Akteurinnen, die gut vernetzt sind und die können alle Kontakte herstellen, die man braucht, um da noch einen erfolgreichen Wahlkampf zu machen. Denn das ist ein erster Kampf, den man unterstützen kann, wenn man die Entwicklung so beeinflussen will, dass wir nicht landen in einer italienischen Gesellschaft, die mehrheitlich die Fratelli Italia wählt und sehr zufrieden ist mit dieser Wahl, die jetzt an den kommenden Tagen die französische Gesellschaft vor der Wahl von Pest und Cholera steht und möglicherweise das Rassemblement National in eine komfortable Situation bringt, den Ministerpräsidenten zu stellen. Das darf doch nicht der Weg sein. Aber offensichtlich gibt es etwas, was dahin führt. Und wenn man diese drei Länder, Italien, Frankreich, Deutschland, in ihren Entwicklungen mal vergleicht, von kommunaler Seite her gedacht, dann sehen wir drei Sachen, die sehr, sehr stark, glaube ich, entscheiden, ob diese Demokratie weiterhin in ihrer Form so und Verfasstheit bleiben kann. Wie stark sind ländliche Räume entstrukturalisiert? Wie viele Nützlichkeitsüberlegungen sind in politischen Prozessen? Und welchen Stellenwert hat politische Bildung? Wenn die drei Dinge so vernachlässigt werden wie bisher, dann braucht es auch diese liberale Demokratie für den ländlichen Raum kaum. Denn dann ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Und wie das ausgeht, ist nicht auszumachen.